Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Wie geht das eigentlich mit diesen letzten Monaten und Jahren? Also wo und wie werde ich die Zielgerade meines Lebens mal verbringen? Und wer wird mir helfen, dass die Zielgerade noch lebenswert ist? Das sind Fragen, die sich sicher viele stellen. Unser Gast heute ist ein Mann, der dafür sorgt, dass Menschen eine möglichst schöne letzte Zeit verleben können. Er hat in Hamburg einen eigenen Pflegedienst und berichtet über seine Arbeit ganz erfolgreich in den sozialen Medien, bei TikTok und Instagram. Rashid Hamid, hallo nach Hamburg.
Guten Morgen.
Sind Sie eigentlich noch Altenpfleger oder schon Influencer?
Ich bin noch als Altenpfleger tätig und das mit Social Media mache ich nebenbei.
Sie haben 276.000 Follower, habe ich gerade gesehen. Worüber haben Sie das aktuellste Video gemacht? Das konnte ich jetzt gerade nicht mehr gucken.
Das aktuellste Video, was ich gemacht habe, ist, dass ich mit meiner Patientin Oma Lotti draußen unterwegs war und wir waren türkisch essen.
Mhm. Lotti ist eine Patientin und ich sage jetzt mal auch Videoprotagonistin, weil nicht alle ihre Patientinnen und Patienten da auch vorkommen. Heiko zum Beispiel auch, habe ich das richtig gesehen?
Ja, genau.
Wissen die zwei zum Beispiel, weil man kriegt den Eindruck, sie sind sich sehr nah. Wissen die zwei, dass sie heute im Radio sind?
Beide wissen Bescheid. Deshalb wundern sich beide jetzt auch nicht, dass ich heute nicht da bin. Da habe ich Bescheid gegeben, dass ich heute leider nicht da bin. Da sind meine Mitarbeiter da und die sind immer auf dem neuesten Stand.
Rashid Hamid, Altenpfleger aus Hamburg, der bei Instagram und TikTok eben seinen Alltag zeigt. Videos, in denen er seine Patientinnen und Patienten mit einbindet. Der hat also seinen eigenen Pflegedienst. Dieser Pflegedienst heißt Pflege-Smile. Herr Hamid, es gibt so Sachen, die matchen, die kann man sich zusammen sehr gut vorstellen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, Altenpflege und Social Media. Ehrlich gesagt, für mich gehört das jetzt nicht so spontan dazu, dass das matcht miteinander. Wie kommt es, dass Sie das machen?
Tatsächlich war es eigentlich gar nicht geplant gewesen. Ich habe September 21 meinen Pflegedienst gegründet mit meiner Frau zusammen. Und sagen wir mal so, die ersten 6 Monate war ziemlich holprig gewesen. Wir hatten ziemlich viele Kosten gehabt, Miete, die Autos, die Mitarbeiter, die wir bezahlen mussten. Und in der Umgebung waren halt ziemlich starke Konkurrenten gewesen, die seit Jahrzehnten da mit ihrem Pflegedienst tätig sind. Und da konnten wir leider nicht herausstechen, konnten auch kein Netzwerk aufbauen, weil die anderen uns als Konkurrenten gesehen haben. Und wir hatten nicht genügend Budget gehabt, eine Stellenanzeige rauszubringen. Und dann kam meine Frau halt auf die Idee, du mach das mal mit Social Media, es ist kostenlos, wenn du es richtig machst, erreichst du dann ganz viele Menschen und dann mit 30, mit Ende 29 habe ich dann mich rangesetzt und dachte mir, okay, wie mache ich das jetzt mit Instagram, mit TikTok, mit den Videos drehen, schneiden, ich wusste nicht, was Hashtags sind und da habe ich mich dann irgendwie Gott sei Dank hereingefuchst.
Sie hatten also Existenzprobleme mit einem eigenen Pflegedienst, das mag ich fast gar nicht glauben. Also es gibt so viele Menschen, die sagen, wir würden Oma und Opa, wir würden Mutter und Vater gern irgendwo unterbringen und es funktioniert nicht.
Tatsächlich ist das wirklich so, aber wir waren halt neu. Es haben sich Leute gemeldet, die dann aber Sorge hatten, dass wir uns überhaupt halten können oder nicht. Und dann sind die lieber halt zu großkettigen Firmen gegangen, die dann halt seit Jahrzehnten da sind und haben sich dann da halt sozusagen gemeldet. Und dann sind wir halt leider auf der Strecke geblieben und dann war halt Social Media so die einzige Lösung gewesen. Ich habe mich dann da so langsam reingefuchst, habe dann geguckt, was so die anderen, die so in der Pflege tätig sind, machen und dann ist mir dann halt aufgefallen, dass da gar keiner so dabei ist, so den richtigen Arbeitsalltag aufzunehmen. Dann habe ich einen Patienten gehabt, den hatte ich gefragt, ob er Interesse hatte, mit mir Videos zu drehen und der war voll und ganz dabei und so hat das dann so Step by Step seinen Lauf genommen.
Das heißt, Sie danken Ihrer Frau jeden Tag?
Auf jeden Fall.
Social Media, das wissen die meisten von uns, funktioniert vor allem mit diesen schönen, mit den leichten, mit den entspannten Inhalten. Dann macht das so da-da-da-da-dam, dann schießen die Follower nach oben. Wo sind denn diese entspannten Momente in der Pflege zu finden?
Tatsächlich, das, was keiner so sieht, ist halt die Gespräche mit den Patienten, der gute Austausch, wenn ich dann erfahre, was die erlebt haben, dass ich dann Lebensweisheiten mit auf den Weg kriege. Da hatte ich überlegt, ich habe ja diesen Eindruck, ich kriege das ja. Die Pflege allgemein hat mich ja als Mensch auch komplett umgewandelt. Und dann dachte ich mir, die einzige Lösung ist, dass das die Menschen einen Eindruck kriegen, ist, wenn ich das mit aufnehme und das dann hochlade. Ich kriege ja auch täglich Nachrichten zugeschickt von jungen Menschen, von Älteren, die sich dann mehrmals bedanken und dann mir auch sagen, hey, super, was du da machst. Endlich kriegt man einen richtigen Eindruck, wie es in der Pflege überhaupt geht. Denn durch die Medien werden halt leider nur die negativen Aspekte da immer hervorgehoben. Fachkräftemangel, Misshandlungen mit den Patienten, keine Wertschätzung. Dann denke ich mir wiederum, wo sind denn die schönen Aspekte? Man sagt ja, es gibt einen Pflegefachkräftemangel. Wie willst du denn dann Mitarbeiter reinholen, wenn nur die negativen Schlagzeilen immer da vor Augen sind?
Wenn jetzt Lotti meine Großmutter wäre oder Heiko, den wir auch kennenlernen, mein Vater, dann hätte ich mir sie wahrscheinlich irgendwann mal vorgeknöpft und gesagt, ich habe hier ein Störgefühl. Sie können ja Lotti und Heiko nicht einfach so in die Öffentlichkeit zerren. Wollen die das denn selbst?
Ja klar, ich sichere mich ja natürlich immer vorab. Ich frage erstmal die Patienten. Wenn die den Betreuer haben, melde ich mich erstmal beim Betreuer. Dann erzähle ich denen halt, ich habe einen Social-Media-Kanal. Ich nehme die Menschen mit in meinem Arbeitsalltag. Besteht da die Möglichkeit, dass ich da eine Erlaubnis kriege oder wenn der Patient selber mündig ist, frage ich ihn und kläre das immer natürlich schriftlich ab, dass ich da abgesichert bin. Und bis jetzt habe ich nie Probleme gehabt. Ich bin immer vorsichtig, ich taste mich immer Step by Step heran. Erstmal, wie wir harmonieren. Wenn das klappt, frage ich nach und dann segne ich das schriftlich mit den Patienten ab und dann geht das. Die Oma Lotti zum Beispiel, die ist völlig aufgeblüht, die erzählt mir, dass sie draußen erkannt wird von den Leuten, von Kindern, die sie dann ansprechen. Hey, du bist doch hier die Oma Lotti auf Social Media. Und sie sagt zu mir, mit 92 genießt sie das Leben, dass sie endlich mal wieder im Mittelpunkt ist. Man sieht auch bei den ganzen Videos in den Verläufen, sie stylt sich die Haare. Sie zieht sich bunt an und sie ist völlig dabei.
So, und jetzt schmunzeln wir darüber. Und ich ertappe mich dann selbst dabei und frage mich, wie ist denn oder wo ist denn die Grenze zwischen miteinander lachen und über jemanden lachen, wenn ich das jetzt sehe?
Eigentlich merkt man das direkt im Video, ob man gemeinsam lacht. Man sieht das ja an der Oma Lotti, sie lacht herzhaft, sie hat völliges Strahlen in den Augen, sie macht da völlig mit, wenn wir essen gehen. Sie sagt zu mir, ich habe lange kein Rumpsteak gegessen, wir waren ja beim Türken essen gewesen. Ich habe mir da vorgenommen, wenn es zeitlich passt, dass ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen mit ihr einmal auswärts essen gehe, sei es dann türkisch. Letztes Mal waren wir italienisch essen. Weil Lotti ist ja einer von den wenigen Zeitzeugen. Sie hat ja sozusagen das Land ja mit aufgebaut und den Luxus, den ich heute habe, habe ich ihr auf jeden Fall zu verdanken. Wenn ich mir mal einmal die Woche eine Stunde Zeit nehme von meiner privaten Zeit und ihr damit einen schönen Moment schenke, dann bin ich da völlig ganz dabei, weil sie erzählt mir dann wochenlang noch davon, von den Tagen, als dass wir dann essen waren.
Jetzt haben Sie gerade erklärt, Sie haben damit angefangen, weil Sie Eigenwerbung brauchten. Jetzt läuft es ja ganz offensichtlich, ne? Das heißt also, jetzt mussten Sie irgendwann umschwenken und auf dieses, wie soll ich das sagen, auf dieses Plakat Pflegesmile schreiben, so kann Pflege auch aussehen. Ist das Ihre Message?
Definitiv. Also ich krieg Anfragen und sei es von Berufsrückkehrern, die mir schreiben, hey, ich habe der Pflege den Rücken zugedreht, ich konnte das nicht mehr, aber durch deine Videos kriege ich wieder die Lust, wieder in die Pflege zu gehen. Ich habe vor einem Monat eine Nachricht bekommen von einem Soldaten, der mir gesagt hat, dass er jetzt im 8. Jahr ist und Gedanken darüber gemacht hat, da auszusteigen und dass die Videos ihn wirklich motiviert haben, zu sagen, hey, das ist das, was ich machen möchte. Und der hat sich dann wirklich bei mir bedankt. Schüler melden sich, sagen zu mir, hey, ich habe Lust, ein Praktikum zu machen. Ich sehe das in den Videos, mich interessiert das voll. Ich denke, ich kann auch gut mit älteren Menschen. Und die sagen mir, die bewerben sich jetzt hier bei Pflegeheim. Dann denke ich mir, wenn das wirklich so ein Ausmaß nimmt, dann mache ich damit weiter.
Hat sich Karl Lauterbach schon gemeldet?
Der hat sich noch nicht gemeldet.
Was würden Sie dem erzählen, wenn er sich meldet und sagt, warum sind Sie so erfolgreich mit dem, was Sie machen und warum hat die Pflege in Deutschland generell noch so ein schlechtes Image?
Ich würde Ihnen dann direkt sagen, hier, dass die größte Reichweite, womit man Menschen erreicht, ist, sind ja natürlich die Social Media und die sozialen Medien. dann würde ich ihn an erster Stelle erstmal fragen, warum immer nur die negativen Aspekte im Vordergrund sind. Mhm. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Leute, die in den Beruf einsteigen wollen. Dann müssen wir die Dinge zeigen, die ich beispielsweise hervorlebe. Die Kommunikation, der schöne Austausch, das Lachen, dass man auch Spaß in der Arbeit hat. Es gibt so viele Berufe. Ich kenne Leute, die in anderen Berufen tätig sind, die mir auch erzählen, du, bei uns gibt es auch einen Fachkräftemangel, aber bei uns werden nicht nur ständig die negativen Dinge da hervorgehoben. Dann denke ich mir, was läuft denn da schief, dass immer nur die Pflege mit deren Probleme immer im Vordergrund sind.
Rashid Hamid ist Altenpfleger, hat einen Pflegedienst in Hamburg, ist Influencer, haben wir gerade darüber gesprochen, und ist Buchautor. Er hat seine Geschichte, seine Biografie nämlich aufgeschrieben. Ein Herz und eine Pflege heißt das Buch. Wie verrückt ist es für Sie, Anfang 2024 im Radio zu sein und als Buchautor vorgestellt zu werden?
Das hätte ich tatsächlich vor 2 Jahren gar nicht geglaubt, bin ich ehrlich, dass das alles so eine Wende genommen hat, nur weil ich mit Social Media angefangen habe.
Hm. Weil Sie in Ihrem Buch aber eben auch schreiben, dass wahrscheinlich Sie selbst sich das nicht zugetraut hätten, die anderen aber auch nicht, wenn die dann sowas sagen wie, ich zitiere mal, Digga, ein Buch im Deutschunterricht, bist du doch ständig eingeschlafen.
Ja, es ist völlig verrückt, wenn ich so überlege, meiner Jugend, da war ich ja komplett anders. Ich habe ganz knapp meinen Realschulabschluss bestanden. Ich hatte in meinen Hauptfächern Mathe eine 5 gehabt, Deutsch und Englisch eine 4-. Wenn ich das mit heute vergleiche, das ist Wahnsinn.
Um das mal zu erklären, Sie sind Jahrgang 92, in Hamburg geboren, die Eltern aus Afghanistan. Und Sie beschreiben sich im Buch als, ich war schüchtern, eher faul und ein bisschen verfressen. Malen Sie dieses Bild von diesem Jungen mal bitte weiter.
Typisch 90er Baujahr, da war ja halt das Zocken so im Trend gewesen. Ich war immer nur am Zocken, an der Konsole. Ernährung habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Da gab es mal täglich ein Fastfood, da habe ich mal in die Chipstüte gegriffen. Sport war nicht so meins gewesen am Anfang. Ich war in mich gekehrt, ich war schüchtern. Wenn ich jetzt eine Präsentation halten musste oder vor den anderen was erzählen musste, bin ich rot angelaufen und habe dann gestottert. Und die Pflege hat mich komplett umgewandelt. Ich bin in die Ausbildung rein, dann habe ich halt gesehen, dass die älteren Damen und Herren mich direkt angesprochen haben. Die haben mich zum Reden animiert, haben mich ausgefragt. Dann habe ich so dieses Gefühl, Enkel Großeltern gehabt, weil meine Großeltern früh verstorben sind, hatte ich diese Bindung nicht gehabt und das hat mich dann komplett umgewandelt, der Beruf.
Wenn Sie schreiben, dass Sie schüchtern, eher faul und ein bisschen verfressen waren, das ist ja eine schöne Retrospektive so, der Blick auf sich selbst, aber beim Thema faul haben Ihre Eltern irgendwie nicht so einen Satz gesagt wie, Junge, hier, du setzt dich auf den Hosenboden, jetzt wird gelernt. Du musst was Anständiges lernen.
Doch, natürlich. Also meine Eltern waren da ziemlich streng gewesen. Und das war auch wichtig natürlich, dass sie gesagt haben, hey, du machst auf jeden Fall die Schule fertig. Und ja, da haben die halt auch gesehen, dass ich dann mit dem Zeugnis dann ganz knapp bestanden habe. Dann war es denen auf jeden Fall wichtig gewesen, dass ich einen Ausbildungsplatz suchen musste. Da war dann das nächste Problem gewesen, dass es nicht so einfach war. Ich hatte dann halt so Vorstellungen gehabt, wie Pilot zu werden oder ein Arzt, und da hatte ich die Noten nicht so im Kopf gehabt.
Und erst also sie hatten einfach nicht das Essen danach, würde man sagen. Ne?
Das alles wurde mir erst klar, als wir dann so zum Abschluss kamen, habe ich dann halt gesehen, dass die meisten Klassenkameraden einen Ausbildungsplatz hatten oder so Pläne hatten, dass sie direkt ein Abitur machen. Und ich hatte nichts von beiden gehabt und habe dann gemerkt, dass es ziemlich schwierig war, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ich hatte 2, 3 Praktikas gehabt im Kfz-Bereich, in der Gastrobranche und im IT, und das hat mir dann halt nicht so gefallen. Dann per Zufall durch eine Empfehlung vom Nachbarn, der dann im Krankenhaus tätig war, hat er mir angeraten, mal ein Praktikum im Krankenhaus zu machen. Den konnte er mir da besorgen. Und das hat mir dann wirklich so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, da will ich eine Ausbildung machen. Aber in der Krankenpflege hat es dann auch nicht so aufgepasst mit den Noten, weil die meisten, die da in der Krankenpflege tätig sind, benutzen dann sozusagen die Ausbildung als Sprungbrett fürs Medizinstudium.
Herr Hamid, da sind Sie jetzt schon quasi an diesem Punkt vorbeigezogen, der mich noch interessiert, weil Sie schreiben im Buch, ich denke, es gibt viele Kinder mit Migrationshintergrund, da können die Eltern nicht in der Form helfen, wie andere das tun, die Deutsch als Muttersprache haben, die gleichen Bildungswege gegangen sind und aus dem gleichen Kulturkreis stammen wie ihre Kinder. Beschreiben Sie doch mal bitte, wie Ihr Elternhaus in Hamburg-Altona am Fischmarkt sich von dem unterschieden hat, was andere erlebt haben.
Sagen wir mal, mein Vater, der spricht fließend Deutsch, der ist Taxiunternehmer, der war aber von morgens bis spätabends immer arbeiten gewesen. Meine Mutter konnte schon gut Deutsch verstehen, aber die Sprache an sich war nicht so prickelnd. Das hieß, die Hausaufgaben, die ich dann halte, musste ich dann halt selber machen oder musste ich dann halt irgendwie unter meinen Brüdern dann regeln.
Aber Sie haben zwei Brüder noch, einen jüngeren und älteren, aber sie sind alle sehr eng zusammen, ne?
Genau, wir haben einen Altersunterschied von ein Jahr. Mhm. Wir sind alle drei auch in der Pflege tätig. Mhm. Und ja, wir waren vom Typ her alle drei gleich, haben dasselbe gemacht und die Hausaufgaben, sagen wir mal so, haben wir dann halt so gemacht, so nach Gefühl, wie es gepasst hat.
Wer waren denn Ihre Freundinnen und Freunde zu dieser Fischmarktzeit, Hamburg-Altona?
Da bin ich tatsächlich mit gemischten Kulturen aufgewachsen. Ich hatte türkischstämmige Freunde, deutschstämmige Freunde. Aber das war jetzt halt nicht so wie heutzutage, dass man dann über WhatsApp Kontakt hatte oder so. Man hat dann, wenn man Zeit hatte oder raus durfte, dann an der Tür geklingelt und dann nachgefragt, hey, hast du Zeit zum Zocken oder zum Fußballspielen? Und da hat man sich halt getroffen, ne? Mhm. Aber jetzt so wie heute, dass man 24/7 dann, wenn man Fragen hat oder so, kurz eine WhatsApp schreibt, das war ja früher nicht so. Und meine Eltern waren schon etwas streng gewesen, dass ich nicht immer raus durfte, ne? Die hatten dann halt Sorge, dass irgendwas draußen passieren würde.
War das so?
Ja, bei mir war das wirklich so.
Was haben Ihnen, also Ihr Vater aus Afghanistan in den 80er Jahren, richtig, geflüchtet, was haben Ihnen Ihre Eltern denn über deren Heimat erzählt? Wie wurde, was für eine Rolle hat Afghanistan an Ihrem Frühstücks-, Mittag-, Abendbrottisch gespielt?
Tatsächlich eigentlich nicht so viel, also weil die ganze Familie von mir in Europa verteilt leben. Das, was ich mitbekommen habe, ist halt, dass mein Vater drüben auch Taxifahrer war, meine Mutter früher dort in der Schule gearbeitet hat und streng aufgewachsen und dann war halt dann Krieg gewesen und mein Vater ist dann halt in den 80ern hierher geflüchtet, da war er so zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen. Dann hat er mir erzählt, dass er von null aus wieder von vorne anfangen musste, erstmal die deutsche Sprache zu lernen. Dann hat er nebenbei ein bisschen gearbeitet, bis er dann seinen Taxiführerschein gemacht hat und dann sich dann Unternehmen aufgebaut hat.
Sie haben gerade gesagt, Ihre Brüder arbeiten auch beide in der Pflege. Wer hat da wen infiziert?
Tatsächlich mein älterer Bruder und ich, wir haben einen Altersunterschied von 10 Monaten. Wir waren zeitgleich mit dem Abschluss fertig und haben auch zeitgleich mit der Ausbildung angefangen. Und der Jüngere ist dann ein Jahr später, hat er dann auch gesagt, komm, wenn die beiden das machen, dann mache ich das auch.
Das klingt so, als wäre da wirklich, als würde Klebstoff sein in dieser Familie. Als würde man sehr, sehr eng zusammenkleben.
Auf jeden Fall.
Rashid Hamid, ein Herz und eine Pflege vom Glück für andere da zu sein, so heißt das Buch. Können Sie uns erklären, wie es entstanden ist?
Ja, als ich ganz frisch mit Social Media angefangen habe, hat sich tatsächlich der Buchverlag gemeldet. Und die meinten dann zu mir, hey, das, was du machst, ist super. Es gibt noch gar nicht Personen, die die positiven Seiten der Pflege zeigen. Und die hatten mich dann halt gefragt, ob ich Interesse habe, das alles zu verfassen. Und dann dachte ich mir, wenn ich die Möglichkeit habe, das war der Buchverlag Rowohlt. Und die meinten zu mir, dass die mir dann halt eine Unterstützung zur Seite stellen. Das ist die Ariane Grundes gewesen. Mhm. Und mit der habe ich mich dann ganz, ganz vertieft ausgetauscht. Sie hat mich alles ausgefragt und das haben wir dann halt alles im Buch dann geschrieben.
Ein Herz und eine Pflege. Wie groß muss das Herz eines Menschen denn sein, diese Pflege, diesen Pflegeberuf zu, ich mache jetzt, ich sag mal, ertragen, dass man das hinkriegt?
Die wichtigsten Punkte, die man bräuchte, um in der Pflege tätig zu sein, ist einfühlsam zu sein. Man muss mit Menschen gut umgehen können und viel Spaß dabei haben. Und ein reines Herz, das ist ganz wichtig.
Das ist doch ein verdammt harter Job. Also Schichtdienst, es ist körperliche Arbeit, es ist seelische Arbeit und es ist in den meisten Fällen eine harte körperliche, seelische Arbeit für ein kleines Gehalt.
Ich sag mal so, jeder Beruf hat Vor- und Nachteile und tatsächlich wird man in der Pflege nicht schlecht bezahlt. Eine Person ohne pflegerische Ausbildung kriegt schon so seine 15, 16 Euro die Stunde. Da gibt es weitaus andere Berufe, die deutlich weniger verdienen. Ich sehe immer die positiven Dinge. Wenn man einen Job macht, dann ist das Wichtigste, dass man es vom Herzen aus macht. Und ich habe Freunde, die haben andere Probleme in ihrem Beruf. Und dann denke ich mir, man sollte am besten diesen Beruf machen, was man vom Herzen gern macht. Bei mir ist das die Pflege. Ich habe meinen Spaß dabei und versuche so gut wie möglich immer die schönen Dinge da zu leben.
Wo kommt das denn her, dass Sie so ein großes Herz haben? Also Sie schreiben in Ihrem Buch auch, ich zitiere mal, Klassenarbeiten und Hausaufgaben haben mich nicht interessiert, nicht früher, nicht später. Mit meinen Klassenkameraden lief's umso besser. Wir waren eine bunte Truppe, Türken, Polen, Deutsche, egal woher. Achtung, im Miteinander hätten wir alle eine glatte Eins bekommen. Wieso gibt's eigentlich keine Zensuren für das Miteinander klarkommen oder füreinander Dasein, für Respekt und Hilfsbereitschaft?
Eigentlich bin ich immer ein Mensch gewesen, der gerne in der Gesellschaft ist. Wie zum Beispiel in der Familie war ich immer gerne mit meinen Brüdern, wir haben immer zu dritt was gemacht. Dann hat sich das so entwickelt, ich war anfangs im Pflegeheim gewesen. Dann, wenn es Frühstück gab, hat man sich ja gemeinsam einen Tisch hingesetzt. Dann habe ich direkt mit den Patienten gequatscht. Ich habe denen beim Essen anreichen geholfen, ich habe denen Getränke eingeschenkt. Und da habe ich dann halt gesehen, mir macht das Spaß, mit Menschen zu reden, immer mit denen zu kommunizieren. Und das versuche ich dann natürlich dann auch auf Social Media zu vermitteln. Die Kommunikation ist das, was an erster Stelle stehen muss. Die Patienten, die jetzt zum Beispiel in der ambulanten Pflege, wenn die keine Familie haben, ist es ja meistens so, entweder sind die halt verstorben oder die Kinder wohnen ganz weit weg. Ist deren Highlight sozusagen, wenn der Pfleger zwei oder dreimal am Tag vorbeikommt. Das ist dann die einzige Quelle, mit denen die dann halt kommunizieren können und sich austauschen können, wie es sozusagen in der Außenwelt abgeht, wenn die sozusagen abgeschottet sind in der Wohnung.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass es gerade, also ich sag nochmal, da kommt Rashid Hamid, afghanische Wurzeln, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Dass es aber wahrscheinlich auch genügend Menschen gibt, die sie angucken und sagen, du nicht.
Die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Wenn die bei mir anrufen, wenn ich mal ins Telefon rangehe, wenn wir dann uns unterhalten, dann würden die erstmal nicht denken, dass ich dann eine andere Herkunft habe. Wenn ich dann, das war jetzt vor kurzem gewesen, hat sich ein Interessent gemeldet und dann habe ich mit ihm einen Termin abgeklärt, meinte, gut, ich bin morgen kurz nach drei da. Dann bin ich hingegangen am nächsten Tag. Ich habe halt ein Vollbart und aufgrund meines Hausfalls habe ich halt eine Glatze. Bin ich da hingegangen, habe dann geklingelt und die Dame hat die Tür aufgemacht, war völlig erschrocken und hat dann die Tür vor meiner Nase zugeknallt und hat direkt die Nummer gewählt. Dann bin ich ans Telefon reingegangen, meinte sie, ja, hier ist ein Fremder. Ich dachte, sie kommen und dann meinte ich, ich bin derjenige, der vor der Tür steht. Ich bin der Geschäftsführer vom Pflegedienst. Und dann völlig entsetzt hat sie dann die Tür aufgemacht und hat sich dann entschuldigt, aber ich nehme das kein übel. Und im Laufe des Gesprächs, wenn man dann ein paar Wörter ausgetauscht hat, dann hat sich meistens immer die Lage dann beruhigt.
Aber das ist täglicher gelebter Rassismus.
Ja, ich sag mal so, wenn es eine ältere Dame ist, die dann halt alleine in der Wohnung wohnt und dann ein bisschen Angst kriegt, wenn da so ein bisschen stämmiger Herr da vor der Tür steht und sie das dann nicht erwartet, dann habe ich da schon Verständnis und ich sehe immer drüber hinweg, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, ich versuche immer das Positive zu sehen, weil ich bin immer so einer, der negative Einflüsse dann immer grundsätzlich ablehnt.
Eben ein Mann mit einem großen Herzen und nicht nur mit einer stämmigen Figur und keinen Haaren auf dem Kopf. Sie haben vorhin gesagt, die Geschichte mit dem Pilot und mit dem Arzt, das mussten Sie sich relativ zügig aus dem Kopf schlagen. Dann haben Sie auch erwähnt, dass Sie überlegten, Krankenpfleger zu werden. Das hat mit den Noten leider auch nicht funktioniert. Mhm. Dann kam die Idee, dass mit der Altenpflege funktioniert. Und Sie beschreiben im Buch auch ziemlich eindrücklich, wie so Ihr Magic Moment, könnte man sagen, ihr Eintrittsmoment in diese Altenpflege war. Und wenn man das liest, könnte man meinen, Sie hätten eher einen Rückzieher machen können. Beschreiben Sie uns doch bitte mal, wie Sie in dieses kalte Wasser geworfen wurden.
Ich hatte zwei große Momente gehabt. Der erste war, als ich das Praktikum im Krankenhaus gemacht habe. Da bin ich 16 Jahre jung reingegangen, habe mich dann vorgestellt als Praktikant. Dann kam die Oberschwester, die zu mir meinte, dass ich eine Patientin begleiten soll. Bei den Worten habe ich dann halt darunter verstanden, entweder zum Essen begleiten oder spazieren gehen. Und sie hat mich dann ins Zimmer gebracht, habe ich gesehen, dass da eine Patientin im Bett lag, regungslos. Und daneben stand halt ein Stuhl. Ich sollte dann da Platz nehmen und mich dann nachher melden. Und sagen wir mal so, dass ich nicht im Klaren war, dass das eine Sterbebegleitung sein sollte. Ich saß da und die Patientin war nicht anzusprechen und ich denke mal, das waren so 20, 30 Minuten, bis dann so die letzten Atemzüge kamen und dass die Patientin dann verstorben ist und ich habe das gar nicht realisiert, bin dann aus dem Zimmer rausgelaufen zur Krankenschwester und habe gesagt, dass die Patientin verstorben ist. Und die war dann halt so kalt gewesen, dass sie zu mir meinte, dass sie sich später um die Patientin kümmert und sie mich dann zum nächsten Patienten geschickt hat. Das war der erste Praktikumstag in der Pflege gewesen. Aber ich kann mir das nicht erklären. Irgendwie hat mich das nicht traumatisiert. Mich hat das auch nicht davon abgebracht, jetzt irgendwie den Praktikum da abzubrechen. Ich habe jetzt rückblickend heute, kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich Praktikanten habe und Azubis, kommt mir manchmal der Gedanke dann so durch den Kopf, dass ich mir dann jedes Mal denke, wie kann man denn so kalt sein und jemanden so ins Wasser schmeißen, weil ich würde das niemals tun.
Ein eigener Pflegedienst in Hamburg. Wie nah können Sie eigentlich als Chef Ihren Patientinnen und Patienten sein?
Tatsächlich ist es bei mir ein bisschen anders. Wir sind ein mittelgroßer Pflegedienst.
Was heißt mittelgroß? Wie viele Leute arbeiten da?
Wir haben jetzt aktuell 12 Mitarbeiter, so um die zwischen 50, 60 Patienten. Und meine Frau und ich haben uns bewusst dazu entschieden, auch den so zu halten, weil wir gern den Überblick halten möchten mit den Patienten und mit den Mitarbeitern. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass meine Frau im Büro tätig ist. Sie macht da die ganze Abrechnung und strukturiert da sozusagen mit zwei weiteren Mitarbeitern im Büro die ganze Tourenplanung und was da alles kommt und das ganze Bürogeschehen mit den Telefonaten. Und ich bin sozusagen mit in der Tour unterwegs, mache die Akquise, mache natürlich nebenbei Social Media, das hat jetzt auch einen großen Aufwand jetzt genommen und bin sozusagen auch mit den Mitarbeitern sozusagen in Kontakt. Ich bin up to date, wie es mit den Patienten geht, kann mich dann auch gut mit den Mitarbeitern austauschen und so haben wir das dann halt aufgeteilt.
Wie schnell, wie zügig merken Sie als Chef, wenn sich jemand bei Ihnen vorstellt, das könnte ein Match sein oder nicht? Weil ich meine, Altenpflege, wir haben da ein Bild. Sie haben vorhin gesagt, das ist Sterbebegleitung. Das ist aber eben auch tägliche Körperpflege. Da gehören auch natürlich ja unangenehme Sachen dazu. Wie schnell merken Sie, Sie oder er, das kann funktionieren?
Tatsächlich merkt man das nicht direkt im Gespräch, wenn die zum Vorstellungsgespräch kommen, sondern wir bieten immer an, direkt ein, zwei Probetage zu machen. Dann frage ich dann auch halt, wenn der Probetag vorbei ist, wenn ich dann am nächsten Tag zum Patienten gehe, wie deren Gefühl war und eigentlich hat es dann immer gepasst.
Wie erleben Sie das? Sie haben vorhin das Wort Fachkräftemangel in den Mund genommen und es heißt auch ganz oft, die Jobs in der Pflege will keiner machen.
Tatsächlich, also dank Social Media muss ich echt sagen, wir haben wirklich keine Stellenanzeigen jetzt jemals ausgestellt. Also unsere Autos haben auch keine Werbeplakate drauf. Also bei uns läuft tatsächlich alles über Social Media. Ich kriege direkte DM-Nachrichten über Instagram oder TikTok oder wenn ich mal live gehe, bewerben sich die Leute oder über die E-Mail. Die kommen sonst auch direkt ins Büro und fragen nach dem Job. Also bei uns, Gott sei Dank, herrscht wirklich kein Fachkräftemangel. Oder wenn ich mal jemanden benötige, wenn wir halt Unterstützung bräuchten, poste ich eine Story auf Instagram. Und ja, das hat uns wirklich den Popo gerettet, bin ich ehrlich, ne?
Was sind diese Schwellen, diese Probleme, an die Sie stoßen?
Meine Probleme mit dem Pflegedienst?
Mhm.
Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist, unter den ganzen vielen Bewerbern gibt es ja auch halt schwarze Schafe, sage ich erstmal so, dass man halt gutes Personal hat, die man auch halten kann, ne? Also erfahrungsgemäß sind auch einige da, die, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, sich beworben haben, haben dann einen Arbeitsvertrag bekommen, haben dann direkt sich krank gemeldet oder haben sich dann nicht wieder gemeldet oder haben dann so eine Bestätigung gehabt, dass sie dann hier bei der Arbeit dann sich beworben haben und das dann für ein Arbeitsamt gebraucht haben. Ne? Das sind, ich weiß nicht, irgendwie solche Gänge, die dann halt kommen und dann wieder verschwinden. Oder
worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich wollte gerne wissen, wo ihre Hürden sind, weil offensichtlich haben Menschen in Deutschland, die Anspruch auf Pflegezuschuss haben, wirklich sehr, sehr hohe Hürden für sich, weil der Sozialverband VDK, der teilt jetzt ganz aktuell mit, dass wirklich viele Menschen in Deutschland aus Unwissen oder wegen bürokratischer Hemmnisse, heißt es, auf ihnen zustehende Leistungen für die häusliche Pflege verzichten. Was ist das denn für ein Urwald, den Sie da auch durchforsten müssen?
Oh, da kann ich Ihnen einiges erzählen. Das Problem ist, dass die meisten zu über 95% nicht Bescheid wissen, welche Leistungen, welche Ansprüche die haben. Ich kriege immer wieder die Ausreden, die haben es immer ständig nach hinten geschoben. Irgendwann habe ich Zeit dafür, aber wenn es dann irgendwann knallt und irgendwas passiert aus krankheitsbedingten Gründen, stehen die dann davor, wissen nicht, wo die sich melden können, beispielsweise wie man einen Pflegegrad beantragt, welche Leistung dann in Anspruch genommen werden kann. Bei mir ist es meistens in den Fällen so, wenn ich dann zum Aufnahmegespräch gehe, wenn ich es auch nicht bezahlt kriege, ich persönlich nehme die Zeit, weil ich mir das auch erlauben kann, erkläre ich denen erstmal direkt, welche erste Schritte man machen muss, wie man Pflegegrad beantragt, dann sind das immer so kurze Infos, ein Anruf bei der Krankenkasse, da anrufen, Bescheid sagen, ich brauche einen Antrag für einen Pflegegrad, die kriegen das dann per Post. Und dann gibt es ja noch andere Dinge, es gibt ja Zuschüsse, die man im Monat kriegt, es gibt Pflegehilfsmittel, die bezuschusst werden, dass man Händedesinfektion, Handschuhe kriegt.
Das. Und man denkt sich immer, also wenn Sie das jetzt so erzählen, man denkt sich dann immer, sind diese Hürden so hoch, dass Sie viele nicht nehmen?
Die Hürden sind nicht hoch. Das Einzige, was man machen muss, ist da anrufen und Bescheid geben. Und dann bricht mir manchmal das Herz, wenn jetzt vor kurzem hatte ich eine 90-jährige Dame, die sich abgequält hat, die hat sich alleine versorgt, hat nicht mal einen Pflegegrad, weil sie nicht wusste, dass sie das alles beantragen kann. Und dann denke ich mir, die hat ihr ganzes Leben gearbeitet und am Ende hat sie nicht mehr Unterstützung bekommen. Keiner konnte ihr helfen, weil die meisten wissen das ja nicht. Weil die meisten denken, das wird irgendwann passieren. Ich bin noch jung, ich bin fit, mir kann nichts passieren. Ich habe das auch im Buch erwähnt, ganz hinten, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich einen Plan macht mit den Kindern oder allgemein mit der Familie, wenn irgendwas passieren sollte. Das sind diese Schritte, die man dann eingehen muss.
Herr Hamid, Lotti, Heiko und alle anderen, denen Sie so sehr nah sind, die Sie auch in den sozialen Medien uns zeigen und vorstellen, die werden Sie ja irgendwann mal verlieren.
Ja, die Frage wird mir häufig gestellt und tatsächlich habe ich keine Antwort darauf, wie ich reagieren würde, weil diese Bindung, die ich jetzt aktuell mit den 5, 6 Patienten habe, weil das ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und Gott sei Dank sind alle noch fit, alle sind noch gesund und wie es mir dann geht, was dann passiert, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ist mir noch nie passiert, ist mir bis jetzt noch nicht so durch den Kopf gegangen, weil ich mir immer sage, genieß die Zeit, alle sind noch gesund, alle sind noch fit und hab einfach deinen Spaß dabei.
Wenn Sie Chef eines Pflegedienstes sind, machen Sie sich eigentlich auch Gedanken über Ihre eigenen Eltern, über Ihr eigenes Umfeld? Können Sie das selbst tun oder müssen das andere machen?
Also ich habe mir da schon ab und zu mal Gedanken gemacht und Gott sei Dank sind meine Eltern noch Anfang 60, denen geht es Gott sei Dank noch gut und das Gute ist ja, dass ich ja noch zwei weitere Brüder habe und das kann man dann, wenn irgendwann der Fall wäre, das kann man aufteilen, weil jeder ist da erfahren, weiß, was zu machen ist und das ist das kleinste Problem Gott sei Dank bei uns.
Jetzt erinnere ich mich an den Beginn unseres Gesprächs, da habe ich Sie gefragt, sind Sie eigentlich noch Altenpfleger oder schon Influencer? Und Sie haben gesagt vorhin, ich bin noch Altenpfleger. Wahrscheinlich kriegen Sie doch bei 276.000 Followern ständig irgendwelche Angebote, dies und das und jenes in die Kamera zu halten.
Tatsächlich ja. Mein Fach, der boomt und ich bin so einer, ich bin da authentisch und ich habe kaum Kooperation und das wissen auch die Leute, dass ich da irgendwas vor die Kamera halte und ich versuche offen zu bleiben, ehrlich zu bleiben, den Berufsalltag im Vordergrund zu halten und worauf ich die Menschen nebenbei noch hinweise, ist die Gesundheit. Ich mache selber viel Sport und das ist sozusagen ein Aspekt, was ich sozusagen immer wieder erwähne. Ernährung, Gesundheit, Sport, das sind auch die Dinge, die ich auch in der Pflege miterlebt habe zwischen gesunden Patienten und kranken Patienten. Was da dann der Unterschied war, war tatsächlich die körperliche Betätigung und die Ernährung.
Das sagte Rashid Hamid, Pflegedienstleiter in Hamburg. Pflegesmile heißt der Dienst. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch und Grüße nach Hamburg.
Hat mich gefreut.